Seit einigen Monaten wurde ich immer wieder mit dieser Frage konfrontiert: Warum hat Gott eigentlich diese Welt gemacht? Er wusste ja, was passiert. Er wusste ja, was auch dann auf diese Welt zukommen wird. Sünde und Leid. Er hat diese Schöpfung also völlig verunstaltet. Ja, warum? Warum denn das alles? Und dann zum anderen setzte ich mich auch bei der Vorbereitung für Bibelstunden auch damit auseinander. Bin da im ersten Buch Mose, die Schöpfung, und wir hatten auch so das Buch der Offenbarung abgeschlossen. Also nach Offenbarung haben wir wieder von vorne angefangen. Auch das hat mich da immer wieder bewegt. Warum hat Gott diese Welt gemacht? Im Hauskreis in Krassau nehmen wir das Johannesevangelium durch. Und da ist mir in Johannes Kapitel 17 einige Verse sehr wichtig geworden. Und da dachte ich, das könnte der Schlüssel sein. Aber bevor wir diese Verse lesen aus Johannes Kapitel 17, möchte ich einmal sagen, worum es geht, was das Thema dieser Predigt heißt. Hier jetzt die Leute vom biblischen Unterricht und diejenigen, die auch den Zettel haben, Predigtbogen. Es geht um die Sehnsucht Gottes. Wonach sehnt sich Gott selbst? Wenn wir darauf eine Antwort haben, also wonach sehnt sich Gott, dann können wir auch verstehen, warum das Gott und wozu Gott diese Welt gemacht hat und warum, dass er diese Welt weiter erhält, trotz Sünde und Leid, bis alles vollendet ist. Nun zu dem Abschnitt aus dem Gebet von Jesus, Johannes Kapitel 17, da lese ich die Verse 20 bis 23. Da heißt es: Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Der Herr Jesus betet hier kurz bevor er ja seinen schweren Gang Richtung Golgatha antritt. Er wusste, Garten Gethsemane, er wusste von der Gefangenschaft, von der Folter, von den Soldaten und von seiner Kreuzigung. Es ist sein Gebet auf die Vorbereitung auf diese Zeit. Und hier drückt der Herr Jesus aus, was ihm auf dem Herzen wichtig ist, was ihm auf dem Herzen liegt. Und er bittet um Einheit unter seinen Jüngern und um Einheit von seinen Jüngern und dem Vater und ihm. In Vers 23, da betet er: Ich in ihnen und du in mir, dass sie zur vollendeten Einheit gelangen. Also hier, was wünscht sich der Herr Jesus? Er wünscht für seine Jünger engste Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Engste Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Christus, der sich zum Leidensweg aufmacht und dadurch auch die Voraussetzung schafft, trägt diesen Wunsch. Wollen wir heute die Sehnsucht Gottes etwas nachspüren? Wir beginnen bei der Schöpfung. Die Schöpfung und das Paradies. Als der ewige, allwissende und allmächtige Gott gesagt hat, es werde, dann war das mit voller Absicht. Und zu keiner Zeit hat er diesen Satz bereut. Gott erlebt keine Überraschung und niemals läuft ihm etwas aus der Kontrolle. David drückt es einmal so aus in Psalm 139, Vers 4. Da steht, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Jahwe, nicht völlig wüsstest. Also alles, was ich einmal reden werde, was mit meiner Zunge passiert, das weiß Gott schon vorher, im Vorhinein. Alles Zukünftige, selbst die kleinsten Dinge, sind bei Gott ganz und gar bekannt. Wie war das bei der Erschaffung von unserer Welt? Wie hat er den Menschen gemacht? Ich möchte es einmal lesen. Wir kennen sicherlich auch diese Stelle, und zwar aus 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott hat hier ganz außergewöhnlich gesprochen. Wir wissen, dass Gott vorher immer gesagt hat, es werde und es ward. Und hier sehen wir zum ersten Mal eine feierliche Erklärung, bevor er die Menschen gemacht hat. Und dann beschreibt er sie. Wie sollen sie denn sein? Also erstmal die Erklärung, lasst uns Menschen machen. Gott spricht, der Vater zum Sohn, ja, lasst uns Menschen machen. Und dann wie die Beschreibung, wie sollen sie denn werden? Nach unserem Bild uns ähnlich. Bei der Erschaffung hat Gott nicht einfach gesprochen, sondern was sagt dann die Schrift? Wie hat er dann die Menschen gemacht? In 1. Mose 2, Vers 7, da heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott hat selbst Hand angelegt. Und er bildet den Körper aus Lehm und blies das göttliche Leben in ihn hinein. Jedes Tier und jede Pflanze hat Leben von Gott, das ist wahr. Aber nur der Mensch hat göttliches Leben aus dem Mund Gottes selbst bekommen. In dieser Handlung hat Gott die Persönlichkeit und Gottes Ebenbildlichkeit in den Menschen hineingegeben. Wie sind wir Menschen hier von Gott geschaffen? Wir tragen die Merkmale Gottes in uns. Da hat Gott dafür gesorgt. Wir können ähnlich wie Gott lieben, kommunizieren, planen, uns einer Sache hingeben, leidenschaftlich hingeben, auch leiden und so weiter. Natürlich sind wir keine Götter, wir sind begrenzte Menschen. Aber wir tragen Gottes Merkmale in uns. Und was ist das Hauptmerkmal? Lass es mich so sagen, es ist die Liebe. Davon spricht auch die Bibel, dass die Liebe quasi das Pluszeichen ist für all unser Tun. Und zwar in 1. Korinther 13, 2 und 8 möchte ich einmal lesen. 1. Korinther 13, 2 und 8. Da heißt es, wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Also es geht hier nicht um einen falschen Glauben oder um eine verkehrte Weisheit oder Geheimnisse, die gar keine Geheimnisse sind. Nein, das ist alles richtig. Aber wenn ich keine Liebe habe, dann ist das alles nichts. Null. Ja, Minus, würde ich sagen. Liebe ist das Pluszeichen für dein Leben. Wenn Liebe da ist, dann wird alles aufgewertet. Weiter heißt es in Vers 8, die Liebe hört niemals auf. Aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden, seines Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Liebe hört nicht auf. Ohne Liebe gibt es keinen Glauben und genau diese Liebe, wie gesagt, hört nicht auf. Und Gott ist Liebe und wir können auch lieben. Und unser Herz freut sich mehr als über den Gewinn von 1 Million Euro, wenn wir einen Menschen kennen, der uns bedingungslos, und zwar so wie wir sind, so brutto wie wir sind, wenn dieser Mensch uns liebt. Forsche mal in deinem Herz. Ist das nicht so? Wenn wir wüssten, der liebt mich ganz und gar, das ist mehr wie alles andere, was wir hier auf dieser Erde haben. In Sprüche 15, Vers 17 heißt es, besser ein Gericht Gemüse mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Ja. Manche mögen keine Ochsen, sagen, naja, Gemüse ist sowieso besser, aber gut, das ist vielleicht eher an fleischessende Menschen gedacht. Ja. Nun wieder zur Schöpfung. Der Gott der Liebe hat den Menschen nach seinem Bild gemacht und es entstand der Mensch der Liebe. Und Liebe hat eine besondere Eigenart. Wenn ich sage, ich liebe, dann muss man doch fragen, wen? Ja, wen? Wen liebst du? Und dann darf bei echter Liebe nicht herauskommen, ich liebe mich. Bei echter Liebe kommt das nicht raus. Warum? In 1. Korinther Kapitel 13, Vers 5 heißt es, also es geht hier um die Liebe, sie ist nicht unanständig und jetzt der Teilsatz, sie sucht nicht das Ihre. Liebe sucht nicht das Ihre, sucht immer den anderen. Liebe ist auf den anderen ausgerichtet und gibt sich zum Wohl für den anderen hin. In der Schöpfung wurden diese Anlagen in den Menschen hineingelegt. Er soll sich in Liebe von sich weg dem anderen hingeben. Wem soll sich denn der Mensch im Paradies hingeben? Der Herr Jesus hat einmal einen Gesetzeslehrer geantwortet, der fragte, was ist eigentlich die wichtigste Sache? Oder in seinen Worten, was ist denn das größte und höchste Gebot? Das sagt der Herr Jesus, ich lese das aus Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das Programm für den Menschen ist klar. Und im Paradies, dort der Ort, wo er noch nicht gesündigt hatte, wo er noch sündlos war, sowieso, das war sein Leben. Der Mensch soll sich Gott und seinen Mitmenschen in Hingabe, ja, schenken, verschenken. Die Aufgabe, die Gott ihm dann nannte, zu bebauen und zu bewahren und zu herrschen und sich zu vermehren, waren eigentlich nur Folgen. Das war nicht die Hauptsache. Was war die Grundlage? Ja, BU. Ja, was war die Grundlage des Menschen im Paradies? Er liebte Gott von ganzem Herzen. Alles soll aus Liebe geschehen, so wie Gott selbst die Liebe ist. Die Liebe zu Gott und den Nächsten sollte den Menschen begleiten wie sein Herzschlag und seine Atmung. Damit wachten Adam und Eva auf und gingen damit durch den Tag und legten sich auch abends schlafen. Ihr Leben war von hingegebener Liebe geprägt. Und wenn Gott ihnen im Paradies begegnete, dann war das für sie der Höhepunkt des Tages. Ihre Liebe zu Gott wurde dabei immer weiter angefeuert und ihre Freude kannte keine Grenzen. Wozu ist später der Herr Jesus gekommen? Was will er den Menschen, die ihm nachfolgen, geben? Was will er ja tun mit denen, die sagen, Jesus, du bist mein Herr? Er sagt einmal in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Menschen werden bei ihm das Leben im Überfluss bekommen. Und wir wissen, dass echtes Leben genährt wird von Liebe, von Geborgenheit, Frieden und Dankbarkeit. Und genau das erlebten die Menschen im Paradies in der Nähe Gottes. Unter diesem Hintergrund verstehen wir etwas mehr, welch eine Katastrophe es war, als die Sünde in diese Schöpfung hineinkam. Die Schlange trennte den Menschen, der vorher in Hingabe zu Gott lebte. Sie sagte, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Dabei pflanzte Satan den Wunsch in das Herz des Menschen, sich von Gott zu trennen und auf einmal selbst Gott zu sein. Der Mensch, der von der Frucht nahm, kündigte damit auch seine hingegebene Liebe zu Gott auf. Und dabei stürzte alles ein. Dabei die Grundlage des sichtbaren Universums, welches auf hingegebene Liebe aufgebaut war, wurde dadurch zerstört. Und der Egoismus mit all seinen Facetten zog in die Schöpfung ein. Gott jedoch in seiner hingegebenen Liebe hat sich nicht geändert. Der Mensch schon. Ja, wir Menschen wurden so von der Sünde deformiert und verunstaltet, dass wir oft nur noch an uns denken können. Es fällt uns schwer, an andere zu denken. Gott spielt in unserem Land überhaupt keine Rolle. Müssen wir bloß mal Radio oder Fernseher anschalten, Nachrichten hören, ja? Das Wort zum Sonntag ist auch nicht mehr das. Wenn Gott überhaupt noch irgendwo eine Rolle spielen sollte, dann nur noch als Problemlöser oder Sündenbock nach dem Motto, wo war Gott bei dieser Katastrophe? Gott ist in unserer Gesellschaft nicht Gott, sondern höchstens noch Knecht, der eingreifen soll, wenn es uns bei uns nicht mal so rund läuft. Wie gesagt, Gott hat sich in seiner hingegebenen Liebe uns Menschen gegenüber aber nicht geändert. Er ist nicht in Sünde gefallen. Er will anders, als wir es wollen und können, mit seinen menschlichen Feinden in liebevollen Kontakt treten. Die widerspenstigen Menschen freundlich an sein Herz drücken. Er möchte sie in seine Nähe lieben. Gott lässt seinen Schöpfungsplan mit den Menschen nicht fallen. Was ist sein Plan? Die liebevolle und herzliche und ewige Gemeinschaft von Gott und seinen Menschen. Kommen wir zur gefallenen Welt. Wer das Alte Testament liest, stellt bald fest, dass es da eine Stiftshütte gibt, die später von einem Tempel abgelöst wurde. Was war denn der tiefere Sinn von einem solchen Gebäude? Gott hat seinen Wunsch seinem Propheten Mose übermittelt. Warum hier hat Gott seine Stiftshütte beim Volk Israel bauen lassen? Und er sagt, ich möchte das aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 8 lesen. Da heißt es: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott will bei seinem Volk wohnen. Er will sie nicht einfach besuchen. Hallo, ich bin auch noch da, ja? Sondern ständig bei ihnen sein. Und er will nicht irgendwie am Rand sein, ja? Wenn wir wissen, aha, das mit der Wirtschaft funktioniert ja ganz gut und Bayern hat die Meisterschaft gemacht, ja, und übrigens, was denkt noch Gott? Ja, so irgendwo nebenbei. Sondern Gott will in der Mitte sein. Er will in der Mitte wohnen. Das bedeutet, das Volk sollte sich um ihn drehen, ja? Er ist die Narbe, worum sich das Grat dreht. Das Zentrum. Menschen, die in einem Haus oder in einer Wohnung wohnen, die bezeichnen diesen Platz als ihr Zuhause. Gott will bei seinem Volk zu Hause sein. Auch wenn der Mensch durch die grausame Entstellung der Sünde sich nicht nach Gott sehnt, so sehnt sich Gott doch nach seinen Menschen. Auch wenn der Mensch wegen seiner Sündenschuld die Heiligkeit Gottes nicht will, so kommt Gott der Heilige und schämt sich nicht, unter einem Volk von Sündern zu wohnen. Sein Wunsch ist, in der Nähe der Menschen bleibend zu sein. Wir kommen ins Neue Testament. Bei uns gibt es weder Stiftshütte noch Tempel aus Stein. Hat Gott denn seinen Plan bei seinem Volk aufgegeben? Nein. Mit der Erlösung, die der Herr Jesus am Kreuz erkämpft hat, Kommt nun Gott viel näher zu seinem Volk, zu seinen Gläubigen. Und da heißt es in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Also euch nicht besucht, sondern in euch wohnt. Und der Herr Jesus sagt einmal seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir, also der Vater und er, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wo wohnt Gott heute bei den Menschen? Gott wohnt in dem Herzen seiner Gläubigen. Das ist eine neue Qualität. Es ist nicht mehr ein Haus, zu dem man gehen kann, sondern Gott begleitet seine Menschen immer. Das bedarf natürlich auch einen Anfang. Wie kommt denn Gott in das Herz des Menschen oder in das Leben des Menschen? Er kommt, wenn der Mensch ihm seine Tür öffnet. Schon oft wurde der Bibeltext aus Johannes 1, Vers 12 genannt. Da heißt es, allen aber, die ihn, das bezieht sich auf den Herrn Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es geht um Aufnahme von dem Herrn Jesus in das eigene Herz und Leben. Der Mensch muss einfach Jesus wollen. Und wenn er Jesus will, dann öffnet er ihm sein Herz und bitte, komm in mein Leben. Komm in mein Lebenshaus, reinige es. Du darfst hier wohnen. Nicht einfach nur besuchen, wohnen. Man darf ihn um Vergebung der Schuld bitten. Und darum bitten, dass ab jetzt der Herr Jesus mein Leben bestimmt. Die Liebe und Hingabe an Gott, die mit der Sünde im Paradies verloren ging, soll hier wieder entfacht werden. Ja. Es ist immer auch ein Liebesbeweis an Christus, wenn ein Mensch sagt, komm in mein Leben. Bei der Aufnahme des Herrn Jesus wird der Anfang dafür gesetzt und was geschieht dann? Wie reagiert Gott darauf? Sicher wird Christus in den Menschen einziehen und wohnen, aber noch etwas Entscheidenderes passiert. Der Mensch wird zu einem Kind Gottes. Er tritt grundsätzlich in eine engere Verbindung mit Gott. Von einem geliebten Geschöpf, so ist er geschaffen worden. Wurde er zu einem Gotteskind. Mit diesem Ereignis, das den ganzen Himmel zum Jubeln bringt, ihr wisst, Freude wird im Himmel sein, wenn einer Buße tut. Und das geschieht ja, indem man Christus sein Leben anvertraut. Wenn dies geschieht, ist man ein großes Stück näher gekommen, dem Ziel Gottes auch näher gekommen. Was ist denn sein Plan und sein Ziel? Was ist denn Gottes Sehnsucht? Gottes Sehnsucht ist die liebevolle, herzliche und ewige Gemeinschaft von Gott und seinem Menschen. Wir haben gesehen, wie Gott nach dem Sündenfall hier auf der Erde bei den Menschen wohnt. Aber das war nur eine kurze Zeit. Wie wird das in der Ewigkeit sein? Jetzt blicken wir nach vorne. Gottes Nähe in der Ewigkeit. Vielleicht haben wir noch das Gebet des Herrn Jesus im Ohr, wo es heißt, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Diese vollendete Einheit erleben wir doch heute gar nicht. Aber darauf steuert das Kind Gottes zu. Und der Herr Jesus tut alles, damit dies gelingt. Er sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Sehnsucht Gottes. Ja. Gott hat es von sich aus gesagt. Wo soll der Jünger sein, wenn er im Himmel ist? Er soll dort sein, wo Jesus ist. Die Ewigkeit will ich, so sagt der Herr Jesus, mit euch, meine Jünger, verbringen. Meine Ewigkeit ist eure Ewigkeit. Mein Platz ist auch euer Platz. Die Einheit wird aber nicht nur am gleichen Ort sichtbar, sondern auch an der gleichen geistlichen Ausrichtung. Also auch wie unsere Seele, wie unser Wesen dann auch ausgerichtet ist. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, dass im Himmel der Wille Gottes ständig geschieht. Ja, im Himmel geschieht Gottes Wille. Was ist, wenn die Nachfolger von Jesus im Himmel sind, im Vaterhaus sind? Wir wissen, hier auf dieser Welt haben wir immer zu kämpfen. Da kennen wir unseren Willen, der manchmal so ganz entgegengesetzt ist von dem Willen Gottes. Wir wissen um unsere Unvollkommenheit und um unsere Sünde, die wir manchmal so gerne tun wollen. Oh Gott, möge uns verzeihen. Aber auch in dieser, unserem Charakter, können wir zur Einheit kommen mit Gott. Und das schenkt der Herr Jesus auch. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 heißt es, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch nicht ist es offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet werden. Ihm, es geht hier um den Herrn Jesus. Wir werden ihm gleichgestaltet, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Geschwister, wenn Christen den Herrn Jesus sehen, wirklich sehen, mit unseren Augen ihn anschauen, das wirkt sich auf unseren Charakter aus. Dann wollen wir nur noch eins, das, was Jesus will. Und der elende Kampf mit der Schuld und mit der Sünde ist endlich abgeschlossen, ist endlich vorbei. Wir sind durch Christus weiter zur Einheit gebracht. Auf dieser Erde kann das schon etwas anfangen. Im 2. Korinther Kapitel 13, Vers 18, da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Hier auf dieser Erde, wenn wir uns freiwillig Gott ausliefern, sein Wort lesen, das schätzen, was der Herr Jesus gesagt hat, wie er gelebt hat, das in unser Leben einfließen lassen, dann wird unser Charakter verändert. Aber das ist nur bruchstückhaft. Wenn wir Christus sehen, dann wird es in Vollendung sein. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Persönlichkeit abgeben müssen. Wir bleiben weiter Menschen, du bleibst weiter du, aber endlich ist der Kampf mit der Schuld abgeschlossen, vorbei. Wir haben einen gemeinsamen Aufenthalt mit dem Herrn Jesus und auch die geistliche Einheit und alles ist das Werk Gottes. Wie gesagt, Gottes Sehnsucht ist, mit uns Menschen in enger Gemeinschaft zu leben und er sorgt dafür, dass dies gelingt. Aber es ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben gesehen, dass Gott den Menschen geschaffen hat, damit er in ständigen Kontakt mit ihm ist. Nach dem Sündenfall hat Gott dafür gesorgt, dass er durch die Stiftshütte und im Tempel und später im Neuen Testament sogar in den Gläubigen wohnt. Aber wie wird die Ewigkeit sein? Offenbarung 21, Vers 3, da sagt der Johannes, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird ihr Gott sein. Gott wird bei seinen Völkern wohnen. Auch hier wieder wohnen, zu Hause sein. Er kommt zu seinen erlösten Menschen. Er kommt und er macht dort Wohnung. Er ist kein Gast, er ist dort zu Hause. Aber das ist immer noch nicht der Schlussgedanke. Obwohl er schon wunderschön ist, Gott bleibt. Es ist für mich faszinierend, hier in der Bibel zu lesen, dabei das Herz Gottes zu betrachten. Was ihm selbst wertvoll ist, was er tut, um seine Ziele zu verwirklichen und wer denn auch zu seinen Zielen gehört und dass ich das auch sein darf, der jetzt hier vor euch stehe, dass das auch meine Zukunft ist und eure Zukunft. Ich lese in Gottes Wort von dieser unbändigen Liebe Gottes, die nicht aufgibt und Segnungen bereit hat, von denen ich nicht gewagt hätte, sie zu erträumen. Es geht nicht einfach nur um den Himmel, damit es ein schöner Ort ist, sondern auch um unsere Stellung als Kind Gottes und unsere Beziehung zu Gott selbst. Es geht um positive Veränderung des Charakters, um das Ende des Kampfes gegen die oft bösen, egoistischen Gedanken. Und es geht um das Erleben der starken und immerwährenden Liebe Gottes, die auch mich meint. Aber Gott ist noch nicht am Ende. Der Höhepunkt ist die Tatsache, die in Offenbarung 19, Vers 7 beschrieben ist. Da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das Lamm ist der Herr Jesus. Er ist das Opferlamm Gottes, welches für die Sünde der Welt hierher kam und diese ans Kreuz getragen und dafür bezahlt hat. Und die Braut? Die Braut ist die Gemeinde von dem Herrn Jesus. Paulus schreibt einmal in 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eiferte um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Alle Erlösten, die Gemeinde von Jesus, gehören zu der Verlobten. Diese Verlobte liebt ihn und wartet auf sein Kommen. Und was ist, wenn Christus für seine Gemeinde kommt? Dann wird Hochzeit gefeiert. Der Herr Jesus will sich in Liebe mit seinen Erlösten für immer verbinden. Dort im Himmel gibt es keine Scheidung, kein Streit, keine Tränen und kein Leid, was manche auch in der Ehe erleben. Was ist der Höhepunkt der Sehnsucht Gottes? Die Erlösten dürfen als Braut des Herrn Jesus die Ewigkeit verbringen. Sie sind Kinder des Vaters und Braut des Sohnes. Und dies aus einem einzigen Grund, nämlich weil Gottes Herz das will. Gottes Herz will das. Das haben wir nicht verdient, haben wir nicht erarbeitet oder sonst was. Es kommt aus Gottes ewigen Gedanken. Kannst du das verstehen? Kannst du das begreifen, dass dies auch deine Zukunft ist, sofern du bewusst dein Leben Christus anvertraut hast? Und das kann deine Zukunft werden, wenn du dich in deinem irdischen Leben bekehrst. Zurück zu der Frage, warum hat Gott die Welt geschaffen? Er wusste doch auch um alles Leid, um alle Not, um alle Verlorenheit der Menschen. Das, was ich gefunden habe, ist dies und ist aus dem Wort Gottes. Gott sieht vom Ende her. Er wusste, was am Schluss geschieht. Und es werden Menschen sich freiwillig und liebend seinem Sohn anvertrauen und dann ewig in sein Vaterhaus sein. Diese Menschen, seine erlösten Kinder, und sie sind die Braut seines Sohnes. Und deshalb hat Gott das alles auf sich genommen. Noch einmal, warum hat Gott diese Welt geschaffen? Gott will für alle Ewigkeit in engster Gemeinschaft mit seinen erlösten Menschen leben. Als Christus um vollkommene Einheit von Gott und seinen Jüngern gebetet hat, dann traf er zu 100% das Herzensanliegen Gottes. Genau das will Gott. Und dazu ließ er sich nicht von der Sünde der Menschen abhalten. Ja, er triumphiert über die Schuld, indem er selbst sie auf sich nahm und dafür starb. Dadurch konnten Menschen zu Kindern Gottes werden. Bei all diesen Gedanken konnte ich am Ende meiner Ausarbeitung nur eines tun. Ich musste diesen wunderbaren Gott anbeten. Aber auch zum anderen wurde ich sehr traurig wegen all den Menschen, die sich nicht retten lassen, die durch ihren Stolz, ihre Überheblichkeit, ihre Gleichgültigkeit und was noch genannt mag werden, sich nicht in die Hände Gottes legen. Oh, es ist ein großer Schaden für sie. Ich hoffe sehr, dass alle hier im Raum sich zu diesem wunderbaren Gott bekehrt haben. Er ist es wert, dass man sein Leben ihm anvertraut. Amen.